Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Kündigung, einvernehmliche Auflösung, Beendigung in der Probezeit. Das ganze Thema rund um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf. Daher widmen wir uns in einer mehrteiligen Serie jetzt dem ganzen Thema. Im ersten Teil hat euch unsere Expertin bereits über die verschiedenen Beendigungsarten einen Überblick gegeben und nähere Informationen zum Frühwarnsystem des AMS. Sie ist im Personalmanagement der Hoferleitinger Steuerberatung tätig und ihr Name Christine Höller. Sie wird uns heute nähere Informationen über die Auflösung in der Probezeit geben und wir sprechen mit ihr über die einvernehmliche Auflösung von Dienstverhältnissen. Hallo Chrissy.
Hallo Simone.
So, starten wir Thema Probezeit. Wie lange kann man eigentlich eine Probezeit vereinbaren? Da gibt es ja ein Monat, drei Monate, geht auch ein halbes Jahr.
Ja, da fangst du schon an. Also die Probezeit für Arbeiter und Angestellte ist im bürgerlichen Gesetz festgelegt im ABGB, für die Angestellten im ANG, also im Angestelltengesetz. Diese kann maximal einen Monat betragen. Darüber hinaus dürfen Kollektivverträge die Probezeit verkürzen, aber nicht verlängern. Also es ist immer ganz essentiell, dass wenn man eine Probezeit hat, dann auch nachschaut im Kollektivvertrag, ist sie automatisch durch den Kollektivvertrag oder muss sich die gesondert eben vereinbaren. Und da ist es eben wichtig, maximal ein Monat. Also der Kollektivvertrag sagt was anderes.
Also das heißt, drei Monate oder ein halbes Jahr sind nie zulässig?
Nein, also es gibt nur die einzige Ausnahme, Lehrlinge, die im Berufsausbildungsgesetz umfasst sind, für die gibt es eine Probezeit von drei Monaten. Ich würde jetzt da auch empfehlen, es ist ja auch mittlerweile ein zwingender Bestandteil. Wir haben ja vor kurzem diese Novelle von der EU gehabt, wo wir die Dienstverträge dementsprechend anpassen müssen und dort auch schon die Probezeit schriftlich eben festhalten müssen. Also das heißt, de facto eine Probezeit sollte immer schriftlich eben festgehalten werden im Dienstvertrag.
Und das im Ausmaß von einem Monat?
Je nachdem, welches Gesetz zur Anwendung kommt oder welcher Kollektivvertrag. Es gibt zum Beispiel Branchen wie in der Gastronomie, da gibt es nur 14 Tage Probezeit.
Okay. Aber das sind dann eben so spezielle Ausnahmefälle.
Genau, also der Unternehmer sollte sich immer, eben der weiß ja, welchen Kollektivvertrag er unterliegt.
Und da sofern es einen gibt.
Genau, ansonsten würden wir wieder auf das ABGB oder das ANG zurückkommen, dann wäre es wieder dieser Monat. Dort sollte der Arbeitgeber natürlich immer als erstes einmal nachschauen, wie lange habe ich jetzt Probezeit in meinem Kollektivvertrag.
Und man spricht ja jetzt nicht von einer Kündigung in der Probezeit, sondern von einer Auflösung in der Probezeit. Und da wollte ich fragen, was ist dabei zu beachten?
Ja, also es ist immer wieder in der Praxis, hört man dann immer wieder eine einvernehmliche Auflösung in der Probezeit.
Was ist daran falsch?
Also es gibt nur eine Auflösung in der Probezeit seitens Dienstgeber oder Dienstnehmer. Es gibt aber keine einvernehmliche Auflösung in der Probezeit. Während dieser Probezeit kann der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer ohne Einhaltung von Fristen oder Terminen oder auch ohne Angabe eines Grundes das Dienstverhältnis einfach auflösen. Wichtig ist nur, dass natürlich diese Auflösung, der Ausspruch oder der Zugang, wenn ich sage, ich möchte das jetzt beenden, den Dienstnehmer auch zugeht. Das bedeutet, ich muss es ihm sagen oder schriftlich eben mitteilen. Und das muss halt wirklich innerhalb dieses Probemonats sein.
Aber das heißt, es reicht nicht aus, wenn man am letzten Tag der Probezeit einfach, ja, sagt,
dass man möchte das Dienstverhältnis nicht fortsetzen.
Also eine schriftliche Auflösung am letzten Tag wegzuschicken würde nicht ausreichen. Wenn ich das jetzt da den Dienstnehmer face-to-face eben mitteile und ich habe jetzt da Zeugen dort, die mir das bestätigen und vielleicht noch eine Empfangsbestätigung mir der Dienstnehmer unterfertigt, dass man mit dem Tag, wo die Probezeit endet, das aufgelöst hat, dann könnte man es machen. Wie gesagt, wenn man den Postweg wählt, also wenn wir ein Beispiel zum Beispiel haben, der Angestellte tritt am 4. April ein, hat einen Probemonat, das heißt, am 3. Mai wäre dieses Probemonat aus. Ab 4. Mai wäre dann in einem unbefristeten Dienstverhältnis. Wenn ich das auflösen möchte und den Postweg wähle, dann muss das vor dem 3. Mai dem Dienstnehmer im Postkasten liegen. Wenn ich den Dienstnehmer, was ja in der Praxis auch oft vorkommt, nicht erreiche oder keine Adresse habe, dann wird es schwierig. Also Adresse muss man sich ja auch immer geben lassen als Arbeitgeber. Ansonsten bleibt mir halt dann nur wirklich die Möglichkeit, in größeren Städten zum Beispiel einen Boten hinzuschicken.
Ich meine, jetzt kann es natürlich vorkommen, dass der Dienstnehmer schon in der Probezeit krank ist, also sprich ab Tag 3 im Krankenstand, oder dass nicht, plötzlich die Dienstnehmerin schwanger wird oder so. Das ist ja immer so ein Thema, Krankenstand, geschützte Person, Schwangerschaft, Beeinträchtigung. Wie schaut es denn da aus mit der Auflösung von Dienstverhältnissen in der Probezeit?
Ja, also ein Dienstverhältnis in der Probezeit kann man eben auch im Krankenstand auflösen. Man kann es auch bei besonders geschützten Personen wie Behinderten, Präsenzdienern und werdenden Müttern wäre es auch möglich und rechtswirksam, sofern sie eben das sachlich begründet wird und nicht wegen einem unerlaubten Kündigungsmotiv erfolgt. Das bedeutet also eine Auflösung zum Beispiel in der Probezeit mit einer Mutter, das kann ich dann nicht sagen, nee, weil sie schwanger sind. Das wäre dann schon wieder ein Kündigungsmotiv, ein unerlaubtes. Es muss dann halt wirklich an der Tätigkeit liegen. Weil man sagt, okay, es passt halt einfach nicht, es fehlen ihnen diese Qualifikationen. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, schon vorher, eigentlich braucht man keine Angabe eines Grundes. Aber bei diesen besonders geschützten Personen muss man dann halt dann doch wieder etwas Vorsicht walten lassen.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Eine der Beendigungsarten, die du ja im ersten Teil genannt hast, war ja auch die einvernehmliche Auflösung. Also man spricht ja von Auflösung, nicht von einvernehmlicher Kündigung. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Überblick geben, was ist das eigentlich, wenn man von einer einvernehmlichen Auflösung spricht?
Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, in der Praxis hört man dann immer eine einvernehmliche Kündigung. Es gibt keine einvernehmliche Kündigung, es gibt eine einvernehmliche Auflösung oder eine Kündigung. Aber beides kommt nicht.
Aber was versteht man dann konkret unter einer einvernehmlichen Auflösung?
Also unter einer einvernehmlichen Auflösung versteht man die mündliche oder schriftliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis eben zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden.
Aber was ist da jetzt der Unterschied zur Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung?
Also der Unterschied zur Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerkündigung ist, dass die Einhaltung von Fristen und Terminen bei dieser Beendigungsform eben nicht erforderlich ist. Der Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann wirklich frei gewählt werden.
Das heißt, auch wenn ich jetzt da eine Kündigungsfrist von 3 Monaten im Dienstvertrag hätte, bei der Einvernehmlichen wäre die Kündigungsfrist egal, weil ich ja einen bestimmten Zeitpunkt wählen kann.
Genau, also man müsste das dann eben so sehen, wäre es jetzt eine Kündigung vom Dienstgeber oder vom Dienstnehmer, gelten ja für beide diese 3 Monate, die du im Beispiel jetzt gesagt hast. Wenn der Dienstnehmer oder der Dienstgeber dann sagt, du, okay, wir
beenden das
und wir lösen einvernehmlich auf, dann haben ja beide im Einvernehmen beschlossen, dass das Dienstverhältnis eben zu einem Zeitpunkt endet, den sie selber festsetzen.
Okay, wenn man jetzt ein Dienstverhältnis beenden möchte und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist im Krankenstand, das ist ja immer so ein bisschen ein heikles Thema. Aber kann man jetzt, weil wir ja von der einvernehmlichen Auflösung sprechen, diese auch während eines Krankenstands vereinbaren?
Tja, also da gibt's seit 2020, glaube ich, war das, da hat es eine Änderung gegeben. Früher konnte man eine einvernehmliche Auflösung ohne weiteres auch im Krankenstand mit dem Dienstnehmer vereinbaren. Mittlerweile ist es aber so, dass die ÖGK dann sagt, na gut, eine einvernehmliche Auflösung im Zusammenhang mit einem Krankenstand, das würde ja bedeuten, dass der Dienstgeber die Entgeltfortzahlungspflicht, die er ja im Krankenstand hat, je nach Beschäftigungsdauer des Dienstnehmers, sich ersparen würde. Da hat es in der Vergangenheit natürlich oft, wie sagt man so, ein bisschen undurchsichtige Konstellationen gegeben. Und dann hat die ÖGK eben gesagt, nein, einvernehmlich auflösen kann man. Das ist möglich, aber, und jetzt kommt's, arbeitsrechtlich gilt die einvernehmliche Auflösung, aber eine einvernehmliche Auflösung löst dann bei der ÖGK keine Entgelt, also man muss das so sagen, also sie würde beim Arbeitgeber die Entgeltfortzahlungspflicht auslösen, bedeutet, ich habe einen Dienstnehmer, der ist im Krankenstand, ich löse einvernehmlich auf, kann ich machen, aber ich muss den Dienstnehmer weiterzahlen bis zum Ende des Krankenstandes.
Was ist, wenn der mehrere Monate im Krankenstand ist? Also dann hat man das Dienstverhältnis zwar beendet, aber man zahlt weiter als Unternehmer?
Je nachdem, wenn ein Dienstnehmer dann schon länger beschäftigt ist, kann das natürlich bis zu 12 Wochen voll und 4 Wochen halben Anspruch auslösen. Das heißt, ja, ich kann einvernehmlich arbeitsrechtlich lösen, aber ich habe diese Entgeltfortzahlungspflicht. Ganz gefährlich ist es natürlich auch in letzter Zeit immer wieder. Also einvernehmliche Auflösungen würde ich aus der Praxis her empfehlen. Immer schriftlich.
Genau, weil das wären jetzt so ein bisschen die Formvorschriften, die zu beachten sind. Also
Schriftlich. Hat den Hintergrund, weil es öfter vorkommt in der Praxis. Der Dienstnehmer kommt in die Firma, mir geht's nicht so gut, eigentlich möchte er auflösen, möchte nur schnell weg, weil diese einvernehmliche Auflösung hat ja auch für den Dienstnehmer den Vorteil, dass er Arbeitslosengeld gleich beziehen kann und sagt dann zum Dienstgeber halt, ja, lösen wir auf. Der Dienstgeber löst auf und am nächsten Tag kriegen sie eine Krankenstandsbestätigung als Arbeitgeber, wo der Dienstnehmer sagt, nee, mir ging es aber nicht gut und ich bin dann zum Arzt gegangen und der Arzt schreibt ihn für diesen Tag krank. Da gibt es in letzter Zeit immer wieder solche Diskrepanzen. Das heißt, ich muss eigentlich als Arbeitgeber nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Auflösung der Einvernehmlichen der Dienstnehmer gesund war, ich keine Kenntnis hatte, dass da irgendeine Krankheit oder ein Unwohlsein vorliegt. Wird diese einvernehmliche Auflösung unterzeugen oder kann man das gut beweisen oder auch eben mittels dieser schriftlichen Vereinbarung getroffen, dann ist es wirklich so, dass das die Entgeltfortzahlungspflicht nicht auslöst. Also ich muss nachweisen können, zum Zeitpunkt der Auflösung,
was der Dienstnehmer, Mitarbeiter.
Genau.
Und
genau, also das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt auch sage, man kann es ja auch anders machen, man kann jetzt sagen, der Dienstnehmer kommt am Montag und sagt zum Arbeitgeber, du, ich möchte jetzt da nicht mehr weiterarbeiten, ich möchte mich einvernehmlich trennen, ich bleibe noch bis zum Ende des Monats, wärst du damit einverstanden? Und der Dienstgeber sagt natürlich, dann mach meine einvernehmliche Auflösung und ich unterfertige die jetzt da, weiß ich nicht, am 22. Mai. Und die einvernehmliche Auflösung wird mit 31.05. aktiv. Wenn der Dienstnehmer dann in Krankenstand geht, dann habe ich kein Problem.
Okay, also immer schriftlich.
Immer schriftlich. Also
und was ist das, wenn oder wie ist die Situation, wenn es jetzt einen Betriebsrat gibt?
Ja, also in Betrieben mit einem gewählten Betriebsrat kann der Arbeitnehmer von der Vereinbarung oder vor der Vereinbarung einer einvernehmlichen Auflösung eine Beratung mit dem Betriebsrat verlangen. Macht es der Arbeitnehmer, kann die einvernehmliche Auflösung erst nach 2 Arbeitstagen dann gültig vereinbart werden. Da muss man nur aufpassen, für die Zeitspanne von 2 Arbeitstagen zählt der Tag, an dem die Beratung verlangt wird, nicht mit. Die Frist endet daher um 24 Uhr des zweiten Tages.
Und du hast ja erwähnt, es gibt ja auch die geschützten Personen wie Mütter oder schwangere Lehrlinge. Muss man da auch was beachten, wenn man ein Dienstverhältnis einvernehmlich auflösen möchte?
Ja, also die einvernehmliche Auflösung mit Lehrlingen muss zwingend schriftlich erfolgen. Außerdem muss eine Rechtsbelehrung des Arbeits- und Sozialgerichts oder der Arbeitskammer erfolgen. Bei minderjährigen Lehrlingen muss zusätzlich auch die Zustimmung beider Elternteile oder des gesetzlichen Vertreters auf der einvernehmlichen vermerkt werden. Geschieht es nicht, dann haben wir ein Problem, weil dann ist diese einvernehmliche Auflösung nicht rechtswirksam. Also da gibt es wieder einen Tipp an die Arbeitgeber. Der Arbeitgeber soll in all jenen Fällen, in denen die einvernehmliche Auflösung eben nur nach vorheriger Rechtsbelehrung über den Kündigungsschutz zulässig ist, die entsprechende Bescheinigung des Arbeits- und Sozialgerichts oder der Arbeitskammer zum Personalakt legen und eben gut aufhalten, weil falls es eben zu Rechtsstreitigkeiten kommt, kann man das dann vorweisen und hat natürlich eine bessere rechtliche Stellung.
Und was mich jetzt natürlich noch interessiert, gibt es jetzt auch Ansprüche, die der Dienstnehmer hat bei einer einvernehmlichen Auflösung?
Ja, also die Endabrechnung der einvernehmlichen Auflösungsform. Das heißt, der Dienstnehmer kriegt bis zum letzten Tag Gehalt und Lohn. Die anteiligen Sonderzahlungen laut Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag.
Also Urlaubs-Weihnachtsgeld?
Genau.
Aliquot?
Genau, eben auch bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Da muss man nur aufpassen, unterliegt man keinen Kollektivvertrag und wurden im Dienstvertrag keine Sonderzahlungen vereinbart, dann gibt es natürlich keine Sonderzahlungen, weil Sonderzahlungen nicht gesetzlich verankert sind. Dann gibt es diese Urlaubsersatzleistung. Das heißt, wenn ich zum Ende der einvernehmlichen Auflösung noch einen offenen Resturlaub habe, den ich nicht konsumiert habe, dann muss mir der Arbeitgeber diesen auszahlen. Und eventuell auch bei Dienstverhältnissen, die vor 2003 begonnen haben, ist dann auch die Abfertigung alt auszuzahlen, weil eben die einvernehmliche Auflösung bei der Abfertigung alt dienstnehmerfreundlich ist. Das heißt, der Dienstnehmer dann die Abfertigung alt zu erhalten hat.
Chrissy, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Überblick über 2 weitere Beendigungsformen, nämlich die Auflösung in der Probezeit und die einvernehmliche Auflösung eines Dienstverhältnisses bekommen. Im nächsten Teil starten wir mit dem Thema Kündigung durch den Arbeitgeber bzw. Kündigung durch den Arbeitnehmer und welche Besonderheiten es dabei zu beachten gibt. Wenn Sie jetzt dann noch Fragen zur Auflösung in der Probezeit und zur einvernehmlichen Auflösung gibt, Wie erreicht man dich am besten?
Unter grazhoferleitinger.at.
Perfekt. Und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten die sehr, sehr gerne weiter. Danke dir für den Überblick und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.